BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, viele von uns haben ja gerade Urlaub und wir Hobbygärtler, wir brauchen den auch dringend, weil jetzt geht's richtig los mit der Gartenarbeit. Sie kennen ja auch den Spruch wahrscheinlich, Märzenschein lässt nichts gedeihen, aber jetzt im April, da ist die optimale Zeit fürs Pflanzen von Salaten, Kohlrabi und Blumenkohl, von Fenchel und Pastinaken. Und natürlich kann man für den nächsten Schub von Gemüsepflanzen jetzt auch selber schon im Freiland aussehen. Ja, und dann muss man sich langsam natürlich jetzt auch schon Gedanken machen, was heuer eigentlich in die Balkonkästen rein soll. Und die besten Tipps für uns Pflanzenfreunde hat heute wieder der BR-Heimer Gartenexperte, der Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Und den begrüße ich jetzt ganz herzlich in unserem Würzburger Studio. Herzlich willkommen.
Auch von mir ein herzliches Willkommen allerseits.
Herr Siegler, zwei Stunden sind wir wieder beieinander. Und gleich geht es ja darum, was wir in so einem trockenen Frühjahr, wie wir es heuer haben, vielleicht ein bisschen anders machen sollten, wie wir es sonst gewohnt sind. Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde und man muss schon sagen, es ist ein komisches Frühjahr heuer. Also der Alpenrand hat ja normalerweise die üppigsten Niederschläge in ganz Bayern, aber momentan gibt es immer wieder Waldbrände dort, weil es so trocken ist. Dafür ist in die Urlaubsgebiete in Italien Starkregen angesagt für die Feiertage. Und in Unterfranken haben wir diese Woche gemeldet, dass wegen Regen die Kontrollflüge über die Stromleitungen verschoben werden haben müssen. Herr Siegler, versteht man das im Spessart, wenn ich sage, ist zu Ihnen auch was hingegangen von dem Ring?
Nee, also in Würzburg zumindest nicht. Ja. Also ich meine, klar, unter Franken ist auch groß, aber bei uns ist wirklich Wüste.
Mhm. Also ich muss sagen, bei uns, ich stelle immer am Anfang April mein Regenmesser auf. Da ist, den hätte es jetzt noch nicht gebraucht, bis jetzt war noch gar nichts. Und im März haben wir schon noch Regen gehabt, aber die letzte Woche war so ein warmer Wind, das hat wahnsinnig ausgetrocknet.
Ja, das ist ja das Fatale noch dazu, ne? Dass der Wind das noch ins Extreme treibt. Ja? Also bei uns, ich sage mal, das Gefühl, die letzten 6 Wochen, da war nur ein Regen dabei und der war auch lokal sehr unterschiedlich und das war's. Und es ist wirklich, also das ist irgendwie fast schon erschütternd. Wenn man als Gärtner, da blutet einem das Herz, die Tonnen sind vielleicht schon wieder zum Teil leer und ja.
Und schauen Sie da mal nach in der Erde praktisch, wie tief da die Trockenheit geht, weil wenn man von oben gießen, das hat ja doch auch irgendwo ein Ende, wie tief das dann rein sickern kann überhaupt.
Naja gut, ich meine, man hat jetzt, in den letzten Wochen hat man ja auch Gartenarbeiten vorgenommen, also Kartoffel gelegt oder man hat was ausgesät. Da hat man schon gemerkt, dass unten drin schon noch feucht ist. Aber es war auch, der feuchte Bereich, der ist nicht mehr so gesättigt feucht, sondern der ist schon so bröselig feucht. Also das heißt, da ist auch schon nicht mehr so viel Sättigungsgrad da und oben ist es staubtrocken. Also wenn man aussät, also wir haben gestern im Schaugarten, haben die Kollegen ausgesät, die haben erst einmal die Rinnen, die sie gemacht haben, haben sie erst mal gewässert.
Ja, aber das habe ich mir von der Frau Schau-Helgert schon gemerkt. Mhm. Sie empfiehlt es grundsätzlich, dass man die Saatrillen wässert und nicht erst sät und dann angießt. Weil ich habe immer das Problem gehabt, dass man dann immer der Samen davon geschwommen ist. Und das mache ich jetzt immer so, dass ich wirklich vorher nur die Saatrille wässert zum Neindrücken. Aber es sollte natürlich nicht so sein, dass man das schon machen muss, weil alles so wahnsinnig trocken ist.
Ja, da gibt's jetzt, das wäre die eine Strategie, Saatrille wässern, säen und abdecken und dann vielleicht noch einmal fein drüber gießen. Und um die Feuchtigkeit zu halten, könnte man einen feuchten Judesack oder einen Vlies drüberlegen, eben auch um den Wind, der das Austrocknen fördert, da abzuhalten. Ne? Und dann braucht man später nur den Sack oder das Vlies zu befeuchten.
Ne? Das macht man normal immer erst im Hochsommer, braucht es jetzt. Im Frühling weiß ich das noch nie, dass wir das mal haben müssen.
Ja, das ist extrem erfordernd ein Umdenken.
Und im Hochsommer, da man ja mulchen, quasi zwischen den Reihen, irgendwie einen Rasenschnitt oder sowas hier. Aber jetzt um die Zeit will man eigentlich, dass sich der Boden noch mehr erwärmt, oder?
ach ja, der denkt, der Boden ist jetzt warm. Also jetzt haben wir auch, die Nächte sind so, dass es nicht mehr ganz so absinkt, die Temperaturen. Also der Boden ist warm und wenn, die Priorität hat jetzt, die Feuchte zu halten. Mhm. Das hat jetzt Priorität, ja. Also, und das Mulchen, ja, natürlich, ich meine, wer hat noch vielleicht ein bisschen Laub da, die ersten Gemüseabfällen, Staudenstängel, die man häckseln kann oder anderes Häckselgut und den ersten Rasenschnitt.
Also einfach was verhindert, dass der Wind direkt an die Erde kommt und dass die Sonne direkt drauf brennt, jetzt wirklich schon zwischen den Reihen auslegen, um die Feuchtigkeit, die noch da ist. Also es soll ja ein bisschen was kommen in den nächsten Tagen, aber wie Sie schon sagen, wo es halt wieder hingeht, das wird auch Gegenden geben, wo es jetzt wieder ganz trocken bleibt. Wie viel müsste es denn regnen, damit es überhaupt spürbar ist für den Boden und für die Pflanzen?
Ja, 40, 50 Liter bräuchten wir. Das ist auch das Defizit, was wir mindestens haben. Und dann und sagen wir, 40 Liter würden in etwa 40 Zentimeter tief in den Boden gehen. Mhm. Ja, das, und das ist ja generell, wir haben jetzt angesprochen, gießen, abdecken, dann noch das Hacken. Das ist immer der Dreiklang. Hacken, gießen, mulchen.
Einmal hacken, spart dreimal gießen, haben wir gelernt.
Ja, gerade jetzt, meine, viele Leute haben ja auch vielleicht ihren Garten noch gar nicht so bearbeitet. Da wäre es gut, dass, also wenn der überwintert und jetzt dann auch ausgetrocknet ist, die Oberschicht, dass man da eben recht oder zumindest die Kapillaren bricht. Das ist ja das Hacken, Kapillaren brechen.
Kapillaren diese, heißt diese feinen Äderchen.
Genau, die feinen Röhrchen, ich sage mal die Mini-Strohhelmchen, die aus dem Boden gehen und praktisch das Wasser an die Oberfläche bringen und dort verdunsten lassen.
Mhm. Ja. Also nicht tief hacken, nicht so zum Lockern hacken, sondern die Oberfläche so ein bisschen,
anrauen.
Anrauen, das ist ein gutes Wort.
Ja, das ist mir auch gerade spontan eingefallen.
Genau. Ja. Und also normalerweise muss man ja um diese Zeit nur das gießen, was man gerade frisch gepflanzt hat oder frisch gesät hat. Die Stauden würde ich niemals im April eigentlich gießen oder Sträucher oder irgendwas. Ist da was dabei, wo man sagen muss, ja, also heuer ist anders als sonst, das muss man wirklich jetzt schon gießen?
Ja, alles, was frisch gepflanzt ist, was in Kübeln ist, das muss gegossen werden.
Ja, das eh immer.
Mhm. Also ich meine, die frisch gepflanzten Pflanzen, sei es Stauden, sei es selbst Rosen, sei es Obstgehölze, Hecken oder andere Ziersträucher, das muss, was frisch ist. Und jetzt sind wir wieder dort, wie wichtig war es, im Herbst die Herbstpflanzung vorzunehmen. Mhm. Und das zeigt uns heute das wieder deutlich vor Augen, dass man da umdenken muss.
Ja? Weil man ja früher oft gesagt hat, ja, im Frühling ist man auf der sicheren Seite, dann erfriert nichts über den Winter. Und jetzt ist genau umgekehrt, jetzt ist man im Herbst auf der sicheren Seite.
Hatten weil wir Winter, da Frau Schowalter? Hatten wir Winter?
Ja, okay, wir hatten 15 Frosttage im März, aber wir hatten keinen Schnee.
Nee, aber die Frosttage waren da, keine Frage, aber die waren nicht so massiv, wie wir es sonst schon mal hatten, wo es 3 Wochen mit Ostwind und auch tagsüber extrem. Also, aber die Winter sind insgesamt milder und da ist die Herbstpflanzung, also wenn es jetzt nicht vielleicht von 10 Jahren ein extremes Jahr dabei ist, Winterjahr, aber ansonsten können wir uns auf die Herbstpflanzung umswitchen.
Mhm. Und jetzt nochmal, einfach um es nochmal klar zu machen, von den eingewachsenen Sachen braucht man jetzt nirgends in Bayern was zu gießen, das kommt immer noch tief genug runter, dass man von der Winterfeuchtigkeit profitiert, oder?
Ja, wir müssen ja auch Prioritäten setzen. Ja. Wenn man hat ja nicht unendlich viel Wasser und will ja das Trinkwasser nicht vergeuden. Also klar, die Sachen können noch und deswegen ist auch immer unser Credo, Baumscheiben bei Obstgehölzen unter Johannisbeersträuchern, ne? Also die dann mulchen und dann halte ich die Feuchtigkeit, Bewuchs frei halten und hacken, um auch die Feuchtigkeit zu halten. Das ist einfach, das sind einfach grundlegende Basics. Ja.
Mhm. Und wie gesagt, dieses Jahr ist einfach ein bisschen anders, weil es so extrem trocken schon im Frühling ist. Aber jetzt hoffen wir mal, dass doch ein bisschen was runterkommt, dass es uns die Gartenarbeit wieder erleichtert. studio@br-heimat.de ist heute wieder Ihre Adresse für alle Fragen rund um den Garten. Und manchmal kommt auch was Außergewöhnliches rein, wie zum Beispiel ein schönes Foto von einer Kirche. Die hat uns der Florian Kurz geschickt. Kirche, die ist in Wittersberg. Und wenn ich es richtig nachgeschaut habe, dann gehört das zu Herrsching am Ammersee. Und da ist vor der Kirche ein Tulpenherz gepflanzt und damit wünscht er uns frohe Ostern. Da danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Kurz, und wünsche Ihnen auch natürlich frohe Ostern, wenn es dann soweit ist. Aber eigentlich kommt auf dieser Frage die Post für unseren Experten, den Hubert Ziegler, rein. Und die weitestgereiste Frage von heute bis jetzt kommt aus Neuseeland. Wird schwierig, das noch zu toppen, aber immerhin. Die schreibt uns die Dorothea Ordner. Herr Ziegler, die hat nämlich einen Wassertank und da war was zu reparieren. Und als die Firma, die das repariert hat, wieder weg war, war das Wasser so ein bisschen seifig in dem Tank drin. Und jetzt ist in Sorge, ob sie das zum Gießen überhaupt noch verwenden kann. Also Seifenwasser, man wäscht die Blattläuse damit weg, das weiß ich, aber ob man es zum Gießen verwenden kann?
Ja, ich würde es für Gemüse, das kurz vorm Verzehr ist, ja, also schon fast fertige Salat oder Kräuter, da würde ich es nicht nehmen. Ich würde es eher nehmen für frisch ausgesäte Beete oder für frisch gepflanzte Gemüsepflanzen oder auch natürlich für unsere schon stehenden Gehölzen. Da eher, weil da der Boden ja das quasi ein bisschen filtert. Ja. Oder, was sie natürlich auch machen kann, sie kann ja das Wasser verschneiden. Ja,
was verdünnen. Heißt verschneiden? Ach, verdünnen.
Mhm. Ja, also noch saubere, unter Anführungszeichen, sauberes Wasser dazugeben. Was übrigens, was ich vorhin auch noch hätte erwähnen sollen, man kann ja auch Wasser sammeln, zum Beispiel das Waschwasser von Salat oder Gemüse und Obst. Ja, das kann man ja dann in der Wanne sammeln oder seinen Salat dort in der Wanne waschen und das Wasser dann zum Gießen nehmen. Ist ja auch wieder Wasserspar-Maßnahme.
Mhm. Ja. Man muss ja nicht immer das Frische aus der Leitung nehmen zum Gießen, genau.
Mhm. Und also wie gesagt, das ein bisschen verschneiden und dann, wenn man so vorgeht, also nicht jetzt das kurz vor dem Verzehr oder kurz vor der Reife stehende Gemüse, da würde ich es nicht mehr machen, aber bei den anderen, die noch länger stehen, weil eben der Boden da auch Filterwirkung hat.
Mhm. Und der baut es dann einfach ab, was da nicht reingehört eigentlich ins Wasser. Dann haben wir eine Frage, da weiß ich jetzt nicht genau, wo es herkommt, aber die Eva Schapperer hat uns das geschrieben. Die hat Hängeerdbeeren und die hat es jetzt schon seit 2 Jahren und hatte schon ganzjährig einige Beeren, schreibt sie, aber noch nie wirklich hängende Früchte. Und jetzt würde sie gern wissen, ob sie die Pflanzen vielleicht nicht richtig düngt oder was sie vielleicht sonst falsch macht.
Naja gut, Hängeerdbeeren sind ja ganz spezielle Sorten. Das sind oft diese mehrmals tragenden Sorten. Ne? Und die machen halt auch dann lange Ausläufe und Kindel. Also eine der Sorten ist zum Beispiel die Mara de Bois. Das ist eine französische Sorte, die hatten wir auch schon in Ampeln. Die macht willig eben lange Ausläufe wie so ein Schleier und auch dann Blüten und Früchte dran. Also es kann an der Sortenfrage liegen. Mhm. Dann sollten die Töpfe eine gewisse Mindestgröße haben, also dass also ein gewisses Erdvolumen da ist, eben sprich Nährstoffversorgung. Und letztendlich gilt auch hier für diese Ampel- und Hängeerdbeeren, dass die eigentlich auch nur maximal 3 Jahren genutzt werden und dann muss man die Pflanzen ersetzen. Ja.
Mhm. Echt, da muss man sie...
Ja, das ist wie bei den normalen Erdbeeren auch, die sind dann einfach durch, ja, dann blühen sie weniger und es kann natürlich auch sein, dass vielleicht unregelmäßige Wasserversorgung hat, gerade wenn die Ampeln hängen, Erdbeeren oft in Ampeln irgendwo in der Luft hängen. Jetzt haben wir vorhin das Thema austrocknen, Wind. Mhm.
Ja. Das ist ja noch schlimmer, gell?
Das ist ja noch schlimmer, also...
Wenig Erde insgesamt.
Sie haben weniger Erde, drum eben vorhin auch ein großes Topvolumen nehmen, mindestens 25 cm Durchmesser, dass da ein gewisses Mindestvolumen da ist. Und da dürften auch nur, sagen wir, 2 bis 3 Pflanzen in so einen 25 cm Durchmesser Ampel kommen. Ne? Auch nicht zu viel reinstecken. Ne? Wenn sie es im Balkonkasten hat, auch mindestens 25-30 cm Abstand zwischen den Pflanzen, weil sonst ist es zu viel.
Mhm. Also wenn sie jetzt schon 2 Jahre alt sind und jetzt haben wir gerade Frühling, würden sie es dann schon wegschmeißen und einfach neue kaufen? Ja. Oder bringt es was, dass sie sagt, jetzt pflanze ich nochmal um in frische Erde?
Nee, ich würde neu starten. Und vielleicht auch, ich meine, unter dem Thema Hängeerdbeeren oder auch ähnlich auch Klettererdbeeren, da gibt es einfach eine Sortenvielfalt oder es werden auch die Sorten gar nicht genannt.
Ja? Mara de Bois, das klingt
Mara
schon
de
so
Bois,
toll.
Waldrotkäppchen, Da gibt es also, oder auch, es gibt auch Sorten wie ältere Sorten wie die Ostara, und das gibt auch welche, die heute genutzt werden, die rot und rosa blühen, wo also die Blüte noch den Zierwert hat, aber die sind jetzt geschmacklich nicht ganz so gut. Die Mara de Bois ist wirklich die.
Herr Siegel, ich sag's gleich warum.
Ja. Okay. Mhm. Oder was auch noch möglich wäre, es gibt eine Samensorte, die Elan. Also das sind jetzt Sorten, die geschmacklich gut sind und dass man vielleicht die irgendwo auftreibt. Es gibt und auch gerade bei Erdbeeren Bezugsquellen, Erdbeerprofi.de, Erdbeeren und so weiter, Erdbeeren.de, da kriegt man auch dort was man vielleicht in der Umgebung, in der Gärtnerei vor Ort nicht kriegen kann.
Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn ich in einer bestimmten Sorte gefragt habe und unser Gärtner hat es nicht gehabt, dann hat er gesagt, ach, das kann er aber bestellen. Und dann kann man es auch da klar. Also Frau Schapperer, probieren Sie es vielleicht einfach mit einer anderen Sorte mal und in jedem Fall mit einer neuen Pflanze in diesem Jahr.
Ja.
Und ich habe jetzt deswegen, Leute, Herr Siegler, weil Sie vorhin mit den anderen Blütenfarben das angesprochen haben. Und ich habe letztes Jahr so mehrmals tragende Erdbeerpflanzen gekauft und dann war dort gestanden weiß. Und dann habe ich zu meiner Gärtnerin gesagt, wer kauft denn Erdbeeren, die weiß sind? Das schaut überhaupt nicht appetitlich aus. Dann hat sie gesagt, das ist doch bloß die Blütenfarbe gemeint. Also das habe ich nicht verstanden.
Obwohl es gibt ja auch, das haben Sie auch schon gesehen, kleine Erdbeeren, die weiß sind, ne?
Die gibt es wirklich?
Ja. Das sind so kleine, aromatische. Die gibt es in weiß, in rosa und in rot. Ja, natürlich durch Kreuzungen entstanden. Mhm. Das sind so sehr aromatische, man sagt unter Anführungszeichen Ananas-Erdbeeren.
Ah, war ich doch nicht ganz falsch. Aber ja, tatsächlich finde ich ja die rote Farbe toll bei Erdbeeren. Wie muss man das wegzüchten?
Ja, ich meine, klar, die rote Farbe ist toll. Und der rote Farbstoff Anthocyane sind ja auch gesund. Ja,
jawohl.
Also von der Seite her.
Sekundäre Pflanzenstoffe, die wir uns unbedingt zuführen sollten.
Natürlich.
Jetzt haben wir die Burschenpolka aufliegen. Und danach würde ich gerne mit Ihnen übers Vorziehen sprechen, weil ja nächste Woche Georgi ist. Und das ist ja der traditionelle Termin, an dem man Gurken, Kürbisse und solche Sachen vorzieht. Und vielleicht können wir auch ein bisschen über die Tomaten reden, die wir ja schon vorgezogen haben oder die jetzt schon in Töpfchen stehen, was man denen jetzt alles Gutes tun kann. Und wir sind mitten in der BR Heimat Gartensprechstunde. Und wir haben vorhin schon gesagt, jetzt im April, da kann man natürlich schon vieles ins Freiland säen. Aber nächste Woche, da ist ja auch Georgi. Und das ist der traditionelle Termin, an dem man Gurken und Kürbisse und sowas vorziehen soll. Herr Siegler, bei den Tomaten, die sind ja schon jetzt relativ groß, da soll man ja schon im März anfangen. Warum soll man eigentlich mit den Gurken so spät erst anfangen?
Ja, weil die schnell wachsen. Die Gurken und auch Kürbisse und auch Bohnen, das geht sehr schnell, während die Tomaten einfach lang brauchen, bis sie auch eine gewisse Größe haben und dann Früchte anlegen. Und einfach die haben die längere, und Paprika ja noch länger, die längere Entwicklungsphase. Ja.
Aber wenn man jetzt quasi gleichzeitig mit den Tomaten die Gurken säen würde, wären sie dann nicht noch größer und schöner schon zum Rauspflanzen?
Für die Tomaten ist es jetzt zu spät zu sehen.
Nein, ich meinte umgekehrt. Wenn ich schon, als ich die Tomaten gesät habe, gleichzeitig, weil ich gerade schon dabei bin, auch die Gurken säen würde, würde das dann nicht bedeuten, dass die einfach dann schon noch größer wären beim Auspflanzen, dass es besser wäre?
Erfahrungsgemäß ist es zu früh, weil die Aussaat von Tomaten sollte spätestens Mitte März erfolgt sein. Mhm. Und dann werden die, und nachdem die ja schnell keimen, Gurken, Kürbis, Zucchini, dann werden die weich vergeilen und und wenn man ein schlechtes Jahr hat, wo man es vielleicht auch nicht rechtzeitig rausstellen kann, dann vergeilen die. Das ist zu früh.
Also dann sind die schwächer eigentlich, als wenn man es später erst sehen würde.
Und ich würde auch immer sagen, wenn jetzt die dann gekeimt haben, man kann sie bis zum Keimen drin lassen, weil einfach die Wärme drin förderlich ist. Natürlich, wenn wir so Wetter haben wie die letzte Woche, kann man es auch draußen in Töpfen keimen lassen. Aber sobald die Keimblätter da sind, kann man es rausstellen. Und wie gesagt, wie auch andere Sachen, die wir plötzlich rausstellen, immer erst in Schatten, paar Tage und eventuell, wenn es nachts wirklich kalt werden sollte, über Nacht wieder rein und tags wieder raus. Es ist ein bisschen jetzt eine Menge Arbeit, aber das lohnt sich. Und heute zum Beispiel oder wenn jetzt auch morgen das Wetter nicht so toll ist, Regen angesagt, bewölkt ist, das ist die optimale, der optimale Zeitpunkt, was rauszustellen, weil nicht die volle Sonne einstrahlt auf die jungen Pflänzchen. Mhm. Die würden sonst einen Sonnenbrand bekommen.
Ja, weil man, das stellt man sich immer nicht vor, weil wenn die auch direkt hinterm Fenster stehen im Haus, ist ja trotzdem viel weniger Licht als an einem, sogar an einem bewölkten Tag draußen. Gell?
Genau, spielt ja noch die UV-Einstrahlung hier eine entscheidende Rolle.
Mhm. Und bei den Kübelpflanzen ist es ja auch so, also die ein bisschen Frost vertragen, die kann man natürlich jetzt auch schon raustun, aber auch an einem bewölkten Tag.
Am bewölkten Tag und wie gesagt, vielleicht auch mal nachts oder an der Nordseite von einem Haus, vielleicht an der Wand gerückt, die auch noch ein bisschen was abhält, auch den Wintern abhält, ja. Also so sukzessive, dann von vielleicht der Nordseite Schattenbereich in Halbschatten und dann irgendwann in die Sonne.
Mhm. Und mit dem Wind, finde ich, muss man einmal aufpassen, gerade bei den kleinen Tomaten, wenn da so eine Böe reinfährt, da tun sie mir immer leid, wenn es da, also die schmeißt sie richtig hin und her dann.
Im Topf, wenn man es im Topf hat. Mhm. Und dann nimmt man einen leeren Blumenkasten, stellt sie rein, zum Beispiel.
Ah, gute Idee.
Na, freilich.
Ich tue es direkt im Topf.
Und dann tut man sich auch leichter, wenn wir, oder auch jetzt die anderen Aussaaten, die sie jetzt vornehmen, wenn ich die nachts dann irgendwie reinräumen muss, dann habe ich einen Griff und habe vielleicht 5 Pflanzen.
Ja, ich habe schon so Schalen, flache Schalen, wo die drin stehen. Mhm. Aber da geht natürlich der Wind oben trotzdem drüber. Aber das ist jetzt direkt in einen Blumenkasten reinstelle, der ist ja viel höher dann.
Ja, ja, aber sie sind dann standfest. Der Wind weht sie nicht um.
Das und es ist ja auch gut wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen Wind haben, damit sie da auch was bilden müssen, das stabiler werden,
oder? Ja, nochmal draußen, das Licht draußen ist für die Abhärtung ganz wichtig, ja. Aber wie gesagt, peu à peu.
Und vor allem auf keinen Fall vergessen, wenn es wird ja nicht so warm bleiben jetzt bis Mitte Mai. Wenn einmal eine Frostnacht angesagt ist, dann sind es natürlich in 0,0 vollkommen hinüber, wenn man es nicht reinholen würde.
Die Eisheiligen, das ist das Damoklesschwert, das über uns schwebt, ja. Die müssen ja nicht am 12., 13., 14. kommen. Die können nach einer Woche früher kommen, eine Woche später noch kommen. Das wissen wir nicht, aber dann haben wir ja wieder unser Vlies, das uns hilft. Oder wie gesagt, die Sachen, eben diese empfindlichen Sachen, deswegen werden die ja auch erst nach den Eisheiligen ins Beet gepflanzt. Genau. Und so lange kann man sie noch als mobil in Töpfen noch ein bisschen zur Not auch mal reinstellen.
Und bei den, also wenn wir gerade beim Stichwort Eisheilige schon sind, bei den Obstbäumen ist ja so, wenn ich einen großen Obstbaum habe, bin ja relativ machtlos den Frösten gegenüber, aber da haben Sie einen guten Tipp, wie man doch einen Unterschied machen kann und denen weiterhelfen, wenn jetzt wirklich eine Frostnacht bevorsteht, die schon in Blüte stehen, die Bäume.
Also ein großer Baum steht ja meistens entweder in einer Rasenfläche oder Wiesenfläche oder in einem Garten, einem Beet, ja. Und da sollte man dann den Bewuchs, entweder den Rasen, Wiese, niedrig halten, also nochmal ganz kurz mähen, damit die Wärme aus dem Boden über Nacht in die Krone entweichen kann. Mhm. Das sind immer auch manchmal Zehntelgrad oder auch ein Grad Unterschied kann es ausmachen. Und das sind immer die entscheidenden Phasen, weil die Obstblüte, die sind ja auch nicht alle in dem gleichen Stadium. Manche sind noch knospig, manche sind in der Vollblüte. Die Vollblüte ist natürlich die empfindlichste Blüte oder Phase. Und dadurch sind oft Zehntelgrade entscheidend, ob eine Blüte erfriert oder nicht.
Und wenn der Boden feucht ist, funktioniert es dann besser, als wenn er trocken ist?
Genau, auch das ist nochmal wichtig, das ist gerade jetzt, wo es so trocken ist, wichtig, den Boden zu wässern, weil ein feuchter Boden kann mehr Wärme speichern und dadurch auch nachts mehr abgeben.
Mhm. Also das ist wirklich, wenn man ganz kleine, frisch gepflanzte Obstbäume hat, da kann man ja dann, die kann man auch mit Vlies abdecken über Nacht, gell?
Ja, oder Johannisbeersträucher oder Heidelbeeren und sowas.
Oder Erdbeeren auch.
Erdbeeren natürlich auch, keine Frage. Tagsüber natürlich das Vlies entfernen, wegen der Bestäubung durch die Insekten.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, ist ein bisschen Aufwand. Aber wenn man die Wahl hat, dass man alle verliert oder dass man es rauf und runter macht jeden Tag, meistens sind es ja bloß ein paar Nächte, wo dann.
Es sind meistens so ein paar Nächte und oft, wie gesagt, die Mühe lohnt sich, weil gerade in solchen Jahren gibt es generell weniger Obst. Das betrifft ja den Erwerbsanbau auch, ja. Und ich meine, klar, der Erwerbsanbau, der hat Möglichkeiten. Der wird nie, also das, ich glaube, es wird nie so kommen, dass wir in Deutschland null Äpfel haben. Aber es ist einfach dann auch geringeres Angebot da, vielleicht auch die Preise etwas steigen. Und da ist natürlich das eigene Obst umso wertvoller.
Ja, das eigene Obst ist überhaupt immer das Wertvollste, finde ich. Vor allem, das isst man ja schon mit viel größerer Andacht, weil man schon weiß, was es alles für Krisen durchleben musste,
bis und es reif geworden ist. Und Mühen vom Baum schneiden. Über Baumscheiben machen, diese Anomulchen und lauter so Zeugs, ja, und was man alles anstellt.
Bei der größten Kälte war man schon draußen und hat sich um seinen Obstbaum gekümmert, dann schmeckt der Apfel doppelt so gut.
Genau.
Jetzt haben wir eine Hörerfrage von der Walburga Huber. Sie schreibt uns, dass sie ihre Sommerflorpflanzen in Erde 1:1 mit Kompost gemischt und mit Hornmehl angereichert hat, pikiert hat in diese Erde rein. Aber jetzt wachsen die Pflänzchen nicht und jetzt würde es gern wissen, was sie denen Gutes tun kann.
Ich vermute, dass der Salzgehalt des Substrats zu hoch ist. Wir haben das letzte Mal ja gesagt, wenn man Erde selbst mischt, nehmen wir maximal ein Drittel Kompost.
Ein Drittel und sie,
sie hat die Hälfte
die
genommen.
Hälfte. Aha.
Und den Rest, ein Drittel etwa Sand und ein Drittel, gutes Drittel dann Gartenerde. Und ja, und das würde eigentlich zum Pikieren reichen. Sagen wir, wenn ich natürlich jetzt habe schon eine Geranie im Topf, also eine getopfte, die einen Topfballen hat, da hätte man natürlich auch schon Dünger zusetzen können. Also ich denke, dass hier ein bisschen zu viel des Guten gemacht wurde. Also Kompost 1:1 ist zu viel. Dann hat sie noch Hornmehl dazugegeben. Mhm. Es gibt auch in dem Fall Nährstoffe jetzt schon frei. Also was sie vielleicht machen soll, auf keinen Fall düngen. Sie soll vielleicht mal ein paar Pflänzchen rausziehen, gucken, wie die Wurzeln sind. Ob da was, ein Wurzelwachstum erfolgt ist oder ob die Wurzeln vielleicht auch abgefressen sind. Thema Trauermücken. Könnte ja auch eine Rolle spielen. Ne? Also einfach gucken. Und vielleicht hat es also auch zu warm gestellt, weil je wärmer man das stellt und je nährstoffreicher ein Substrat ist, wird durch die Wärme und die Feuchtigkeit umso mehr Nährstoffe freigesetzt. Also ich denke, dass eher die Nährstofffreisetzung, die zu viel Dünger letztendlich die Ursache ist.
Aber wenn zu viel Dünger schon drin ist, also rausnehmen können sie ja jetzt nicht mehr. Wie kann sie das wieder gut machen?
Naja, wenn die Pflänzchen, nachdem sie ja nicht weitergewachsen sind, ja, könntest du die alle nochmal rausnehmen und könnt noch einmal Erde oder Sand untermischen, um das zu verdünnen.
Ein bisschen.
Ja.
Mhm.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit noch, ja.
Okay, also es tauchen ja immer, das ist normal im Garten, dass nie alles funktioniert.
Ja, aber das ist auch,
lernt man was dann.
Mhm. Man lernt was, aber oder man schnappt was auf. Vielleicht habe ich letztes Mal und denkt man, ich habe schönen Kompost, ne? Und dann Kompost ist doch gut und das ist dann, Kompost ist halt auch ein begrenzender Faktor.
Also es muss einfach. Die Dosis macht das Gift, heißt von allem, das gilt fürs Essen und Trinken beim Menschen genauso wie bei der Pflanze. Und zu viel ist halt dann auch nicht besser, sondern zu viel ist halt weniger gut. Aber wir müssen einfach vieles auch ausprobieren und uns damit abfinden, dass nichts so perfekt ist, wie es in den Gartenzeitungen ausschaut.
Das denke ich ja auch, die Erfahrung macht es ja auch. Ich meine, so einen Fehler macht man vielleicht einmal, also Fehler unter Anführungszeichen. Ja, die hat es vielleicht gut gemeint, ne? Also keine Frage, aber es ist ja auch nicht jeder Kompost gleich. Wenn wir verschiedene Kompost, die Nährstoffgehalte messen, die haben alle unterschiedliche Gehalte und vielleicht hat sie auch einen sehr nährstoffreichen Kompost.
Das ist halt ein Naturstoff und der ist einfach nicht standardisiert und das ist ja auch gut so. Und jetzt Mitte April, da geht es ja draußen im Freiland richtig los. Da kann man natürlich schon Hafer Gemüsepflanzen pflanzen und man kann auch schon selber aussäen. Bei was ist denn sinnvoller, Herr Siegler, dass man die Pflanzen kauft und was, sagen Sie, können Sie eigentlich der durchschnittlich interessierte Hobbygärtler jederzeit zum selber säen auch zutrauen?
Naja, typische Pflanzen, Jungpflanzen sind die ganzen Salate oder Kohlrabi oder andere Kohlarten, die jetzt gepflanzt werden können und dadurch durch diesen Wachstumsvorsprung natürlich viel schneller dann zur Ernte anstehen, zumal wenn man vielleicht auch noch den Frühbeetkasten oder Kleingewächshaus nutzt oder Hochbeet, geht es ja noch mal schneller. Mhm. Ja? Und dann ins Beet oder ins Beet pflanzen und Wetter ist ja optimal aktuell und wenn's kühler werden sollte, kann man mit dem Vlies oder auch über Nacht kann man mit dem Vlies noch ein bisschen die Wärme halten, was ja letztendlich dem Wachstum förderlich ist oder auch ja, bei den Saaten später natürlich auch förderlich ist.
Mhm. Und die Bodenvorbereitung ist ja immer ganz wichtig. Was machen wir denn da am geschicktesten?
Naja, man hat ja eigentlich nach dem Winter hat man das Beet ebengerecht. Also umgraben tut man ja eigentlich nicht mehr. Ne? Höchstens ganz, ganz flach. Ich habe zum Beispiel meinen geschossenen Feldsalat, den habe ich jetzt abgezogen, ganz flach eingearbeitet. Man kann auch dann, wenn er zu lang ist, kann man dann auch auf den Kompost tun. Aber dieser ganze feine Wurzelfilz flach einarbeiten, das geht. Oder dann eben rächen, mit dem Rächen Kompost ausbringen, das haben wir das letzte Mal ja schon angesprochen.
Mhm. So nur drüber streuseln, sodass man den Boden noch sieht, nicht
genau.
Jetzt eine dicke Schicht oder so.
Diese drei bis fünf, maximal 5 Liter pro Quadratmeter, das sind eben diese 3 bis 5 Millimeter, eben nicht Zentimeter, erleben wir immer wieder, dass Leute 5 Zentimeter Kompost ausbringen, das ist einfach zu viel, vor allem wenn man es jährlich ausbringt. Ja. Ja, und dann eben rechnen und dann ja, seine Saatrillen bereitet oder breitwürfig. Manche Sachen wie Petersilie kann man ja sehr gut breitwürfig streuen und dann aussehen, abdecken, andrücken oder in dem extremen Fall vorher die Fläche gießen, dass einfach die Feuchtigkeit da ist und dann ja, andrücken. Also Erde abdecken, andrücken und auch noch einmal vielleicht fein drüber gießen. Und das wäre also das, was wir mit dem Säen standardmäßig machen.
Mhm. Und Sie haben ja schon angesprochen, Kohlrabi und Salate und so, die kommen ja als Pflänzchen schon kaufen.
Aber man kann auch Salate säen.
Mhm. Oder und jetzt für die Nächsten dann praktisch schon säen. Weil das ist ja auch so ein Anfängerfehler, dass man gleich zu viele auf einmal pflanzt, dann kann man es gar nicht essen und nachher hat man dann gar keine. Also wenn man jetzt pflanzt, dann könnte man praktisch die für den nächsten Schub schon mal säen.
Genau, und auch immer nur einen Teil des Päckchens säen. Ja? Also manche nehmen dann ein Päckchen, da ist halt, bei Salat sind da meistens sehr viele Samen drin und dann meinen sie, das müssen sie jetzt alles säen. Nee, immer nur ein Teil und immer in Abständen von 14 Tagen, 3 Wochen dann noch einmal was säen. Aber man muss auch beachten, da gehört auch Spinat dazu, da können manche Rettiche und Radies dazu, dass es Sorten gibt, oder die im Frühjahr, nur fürs Frühjahr Aussaat genutzt werden können und nicht im Sommer, weil sie dann schießen.
Genau, also immer aufs Backerl schon draufschauen, was für ein Aussaatzeitpunkt empfohlen ist. Und jetzt muss ich leider auch nicht nur aufs Backerl, sondern auch auf die Uhr schauen. Es ist nämlich schon gleich 4 Minuten vor 11, Herr Siegler. Jetzt haben wir dann Nachrichten, Wetter und Verkehr natürlich zur vollen Stunde, aber dann haben wir ja noch eine volle Stunde miteinander. Und da würde ich gern mit Ihnen auch ein bisschen ausführlicher aufs Balkongärtnern, Balkon- oder Terrassengärtnern eingehen, weil da ist ja doch auch manches anders als im Garten. Machen wir das?
Das machen wir,
genau. Das machen wir. BR Heimat mit der Gartensprechstunde, aber jetzt hat ja gar nicht jeder einen eigenen Garten, braucht es auch gar nicht, weil für viele Dinge braucht man keinen Garten, sondern die kann man durchaus auch auf dem Balkon anbauen. Herr Siegler, es gibt ja eigene Gemüsesorten sogar für den Balkon. Was ist bei denen anders als bei den normalen Gemüsesorten?
Dass sie halt etwas kompakter wachsen auch. Das ganz typische Beispiel sind ja diese Balkontomaten.
Mhm.
Na, die werden ja nur 50, 60 Zentimeter hoch, bleiben buschig und die werden nicht wie die Stabtomaten eintriebig erzogen, sondern die bleiben buschig. Und die blühen und fruchten praktisch aus diesen Seitentrieben, aus den vielen Seitentrieben, die dort entstehen. Während wir bei den Stabtomaten ja die Seitentriebe ausgeizen.
Mhm. Den müssen wir regelmäßig ausbrechen, sonst, sonst verteilt sich die Kraft zu sehr. Oder wie kann man das begründen? Genau?
Ja, die würden einfach zu viel tragen letztendlich. Ja. Und es ist einfach auch, sie müssen ja gestäbt werden. Und ein Eintrieber kann ich leichter stäben, als wenn es da 2, 3, 4 Triebe oder gar mehr kommen.
Also Tomaten kann man auf alle Fälle auf den Balkon ziehen. Welche anderen Gemüsesorten kann man auf den Balkon gut ziehen?
Ja, Salate, Kohl.
Ja. Auch.
Es gibt ja auch, oder Mangold ist so eine typische Geschichte, gibt es ja auch den rotstieligen und den gelbstieligen, also diese, wo auch die Farbe noch was bringt.
Ja. Ah ja, die haben dann nur einen Zierwert da auf dem Balkon. Einen
Zierwert, ja. Und dieses, sagen wir, das ganze Thema Paprika, Snack-Paprika, Snack-Gurken, die auch etwas kompakter bleiben, die kann man gut verwenden. Buschbohnen könnte man auch machen. Da gibt es ja auch welche, die blaue Hülsen haben, also wo auch wieder der Zierwert auch, oder die Optik eine Rolle spielt. Und es gibt zum Beispiel, wir haben immer diese Buschbohne, die wächst zwar etwas höher wie eine normale Buschbohne, das ist diese Hestia, die hat so schöne zweifarbige Blüten, also weiß und rot. Franken hätte ich jetzt gesagt, ja.
Ja, okay. Dürfen Sie
ja, okay. Aber aufgrund dessen schon auch, wo man den Ziernutzwert kombinieren kann.
Mhm. Ja. Sehr schön. Und muss man die dann jetzt eigentlich alle in eigene Gefäße pflanzen oder kann man für manche Sachen auch einfach einen normalen Balkonkasten nehmen und da verschiedene Gemüse drin ziehen?
Ja, für Balkonkasten sind natürlich solche Sachen geeignet, die nicht so stark wachsen. Da sagen wir, die ganze Palette an Kräutern passen da gut rein, Salate passen rein, es passen auch ein paar Erdbeerpflanzen rein. Also alles, was nicht so ein großes Wurzelvolumen ausbildet. Während jetzt je größer das Gefäß, jetzt kommt man Richtung Tomaten, Paprika, Gurken und solche Sachen, ja, je größer das Gefäß, desto üppiger das Wachstum und desto üppiger der Ertrag, weil mehr Substratvolumen ist gleich auch besseres Wurzelwachstum und dann sind auch oft bessere Nährstoffbevorratung ist damit gegeben. Ja? Sagen wir, 20 Liter Substrat haben natürlich mehr Nährstoffe wie 5 Liter Substrat.
Mhm. Ja? Und es trocknet auch nicht so schnell
aus. Die Wasserhaltefähigkeit ist besser, einfach das ist die Menge. Das ist hier der Bonsai-Effekt. Das ist ja klar, ne? Der große Baum wird durch dieses ganz mini Substratvolumen und karg, dadurch auch karg, klein gehalten. Oder die Latsche oben in den Bergen, weil einfach das Substrat fehlt.
Mhm. Also wenn man jetzt Balkonkasten neu kauft, da gibt es ja verschiedene Größen. Und wenn man natürlich sehr wenig Platz hat, geht es vielleicht gar nicht anders, dass man kleinere nehmen muss. Aber insgesamt tut man sich mit größeren schon leichter, oder?
Absolut. Ja, das ist einfach, gerade wenn die nach noch in der vollen Südseite stehen, wo die Sonne hinbrennt, ja, da ist es einfach ratsam, etwas größere zu nehmen. Weil bei den kleinen kann es auch sein, dass man in unseren heutigen Sommern am Tag auch 2 bis 3 Mal gießen muss.
Da muss man überhaupt mal daheim sein.
Da muss man daheim sein. Und vor allem, wenn man die auch vielleicht ein bisschen voll gepfropft hat, sage ich jetzt mal so, also sehr dicht gepflanzt hat.
Ja, das ist ja ein beliebter Fehler, den man immer wieder macht. Dass man, wenn man es reinpflanzt, sich gar nicht vorstellen kann, wie die Sachen wachsen, dass sie den Platz ausfüllen.
Das ist oft, gerade bei Balkonkasten oder Blumenkästen, wenn man die normalen sammelt, Geranien oder Fuchsien oder was auch immer, ne, oder auch und dann hat man oft noch Hängeformen dazwischen, ne, die nach vorne hängen und das ist einfach, ja, doch irgendwann einmal ist das Maß voll. Ja.
Also wir nehmen die größeren Balkonkästen, wenn es geht. Wir können durchaus unterschiedliche Sachen in den Balkonkasten reinpflanzen, aber darauf achten, dass nicht zu viel drin ist, damit es auch noch wachsen kann. Und womit befüllen wir jetzt diese Balkonkästen? Welche, Sie sagen immer so fachlich Substrat, da einfach sagen, wo vererden nehmen wir da? Da gibt es ja immer eine große Auswahl an verschiedenen Pflanzerden in den Gartencentern. Wenn man jetzt auf dem Balkon wirklich Gemüse ziehen will, was empfehlen Sie da?
Da kann man ganz normale Balkonkastenerde, Pflanzerde nehmen, weil die sind aufgedüngt. Ja. Während jetzt sagen wir, es gibt noch eine Unterscheidung zwischen vielleicht Kräutererden, die sind schwach aufgedüngt, weil die meisten Kräuter wenig Nährstoffe brauchen, vor allem die mediterranen. Ja. Und ansonsten Beet- und Balkonpflanzenerde, Pflanzerde, das ist ein Begriff, der uns für sowohl für die Beetpflanzen als aber auch für Gemüsepflanzen hier gut hilft.
Also man sagt ja immer, manche, Sie haben gesagt, sogar Kohl kann man jetzt auf den Balkon ziehen. Die sind ja Starkzehrer, sagt man, im Garten. Also die brauchen mehr Dünger als jetzt zum Beispiel ein Salat. Das heißt, die zwei würde ich jetzt nicht unbedingt in einen Kasten dann pflanzen, oder?
Natürlich müssen wir wir kennen ja zum Beispiel, dass Kohl ein Starkzehrer ist oder Tomate ist ein Starkzehrer, Sellerie ist ein Starkzehrer, dass die natürlich auch eine Nachdüngung dann brauchen. Mhm. Weil irgendwann einmal ist das, der Vorrat an Dünger auch in diesen Substraten vorbei. Und das gilt jetzt erstmal auch für die auch Beet- und Balkonpflanzen. Wenn Sie die jetzt dann in Balkonpflanzenerde pflanzen, ist im Sommer ein Nachdüngen erforderlich.
Mhm. Und bei den Gemüsen, wann muss man da dann mit dem Nachdüngen anfangen?
Ja, je nachdem. Es gibt verschiedene Strategien. Wenn ich zum Beispiel jetzt, bleiben wir mal bei der Tomate, die ja eigentlich auch nährstoffbedürftig ist. Man kann ja das Substrat jetzt nehmen oder man könnte jetzt schon vielleicht entweder einen Langzeitdünger, also diese umhüllten sehen wir natürlich nicht so gern, aber besser zum Beispiel einen organischen Langzeitdünger, das wäre das typische Hornspäne, weil die brauchen länger, bis sie sich umsetzen. Und man kann diese Hornspäne auch mit ein bisschen Horngrieß noch mischen, weil der setzt sich eher um. Mhm. Ja? Mhm. Der sofortige Vorrat wird aus dem vorhandenen Substrat gedeckt und dann kommen die anderen nach 6-8 Wochen, wäre ja auch dann das Thema Nachdüngen angesagt, wo dann die anderen Nährstoffe Stickstoff freisetzen, also die anderen Dünger wie Horn, Mehl, Horn, Grieß dann freisetzen.
Mhm. Aber wie im Garten auch, gilt auch auf dem Balkon, dass man die Tomaten jetzt natürlich noch nicht komplett draußen lässt, sondern da muss man schon schauen, dass man die dann über Nacht in den kühleren Nächten reinholt. Was ist denn da die Temperaturgrenze, wo man sagt, kann man noch draußen lassen oder jetzt würde ich es aber reinholen?
Naja, 8-10 Grad.
Also wenn es einstellig ist, aufpassen.
Ja, also es kommt immer auf, es kommt darauf an, wenn die schon lange draußen gestanden haben, abgehärtet sind. Ja, mhm. Wir reden jetzt nicht von Frost, aber da vertragen die einmal 5 Grad. Ja, also wenn man das reinräumen dann leid ist, weil man es schon so oft gemacht hat. Ja, aber je jünger, Je kürzer was draußen steht oder je jünger die Pflanzen sind, desto besser sind höhere Nachttemperaturen.
Mhm. Und bei den Kräutern, viele Menschen haben ja einfach Kräuter auf dem Balkon, kann man eigentlich außer Basilikum jetzt alles schon draußen haben, oder?
Ja.
Genau.
Und nur auch Achtung, wenn Sie jetzt Kräuter in Töpfen gekauft haben und die natürlich in die volle Sonne pflanzen, kann es Sonnenbrand geben. Also ist auch da ein bisschen noch vorsichtig, ne, weil die waren ja im Gewächshaus oder Folientunnel angezogen worden. Und da war ja nicht das grelle Licht und die Einstrahlung, denen waren sie nicht ausgesetzt. Und dann kann jetzt natürlich ein extremer Wetterumschwung dann wieder Schaden machen, also wenn die Sonne scheint. Also ich habe vorhin dieses Jahr auch wieder bis zu 24 Grad am Sonntag. Das geht wieder, das ist vielleicht ein Tag eine Delle. Oder 2 Tage eine Delle. Ne? Und das reicht auch nicht, aber ein Tag bewölkt und dann wieder volle Sonne, das reicht noch nicht zum Abhärten.
Wie kann man das sagen, wie lange eine Pflanze da braucht, bis sie sich ja wirklich umgestellt hat von innen nach außen?
Also wenn ich jetzt einmal, typisch ist vielleicht eine Kübelpflanze, die jetzt einen zarten Austrieb hat, sieht man auch, dass es laubhell ist. Mhm. Ja? Da würde ich sagen, also mindestens vielleicht mal eine Woche eher im schattigen Bereich.
Oh, doch so lang.
Ja. Im schattigen Bereich oder wenn es bewölkt ist, natürlich kann ich es, dann kann ich es am Standort lassen. Und dann sukzessive, auch wenn das Blattgrün sich ja gut entwickelt hat, also wenn die Blätter nicht mehr hellgelb sind oder oft sind sie ja vergeilt und weiß, sondern dann schon grün geworden sind, dann können sie auch etwas mehr Sonne vertragen. Aber einfach sukzessive, also pauschal kann man es nicht sagen, aber ich sage mal eine Woche vielleicht erstmal im Halbschatten-Schattenbereich, dann sukzessive Halbschatten und dann langsam an die Sonne.
Mhm. Und aber insgesamt muss man schon sagen, ist der Balkon natürlich ein Extremstandort, gell? Also da ist meistens der Wind stärker, dann ist die Sonne stärker, wenn die Mauer dahinter ist, dann strahlt das noch zurück. Es ist eine Pflanze muss schon ein bisschen robuster sein, dass sie auf dem Balkon wächst, als wenn sie es schön gemütlich im Hochbeet hat.
Ja, absolut. Weil nämlich, es ist ja dann auch, da staut sich ja die Wärme. Auf so einem Balkon ist es dann plötzlich mal 5 Grad oder 7 Grad wärmer wie in der Umgebungsluft. Ja, weil da der Wind vielleicht nicht so durchziehen kann und so weiter, weil sich die Wärme staut, weil sich die Mauern aufheizen und die Mauern auch Wärme abgeben. Und das ist dann ein ganz anderes Kleinklima.
Mhm. Wobei man ja sagen muss, also Tomaten, Gurken, sagen wir, die sind wärmeliebend, aber die haben auch noch oben ein Limit, wo es ja dann nicht mehr Wärme ist, sondern Hitze auch für die Pflanze, Hitzestress.
Ja, weil die dann auch ihre, die machen einen Siesta, sag ich mal so. Mhm. Die, ja, weil dann werden die Spaltöffnungen geschlossen und dann passiert nichts. Ja?
Mhm. Und ich denke ganz oft an Sie, Herr Siegler, wenn ich meine Kübelpflanzen gieße und mir denke, oh, jetzt glaube ich, ist aber allerhöchste Zeit, an den Satz, den Sie gesagt haben, wo wenig Wasser zirkuliert, zirkulieren auch wenig Nährstoffe. Und daran muss man auch denken beim Balkon. Es ist nicht nur das Wasser, was fehlt dann, sondern die Pflanzen hungern ja dann auch.
Ja klar, weil Nährstoffe und jetzt, wenn wir vielleicht auch gerade mit organischen Düngungen arbeiten, ja, die Nährstoffe werden über einen längeren Zeitraum von Mikroorganismen freigesetzt, ja, aus diesen organischen Düngern und das dauert einfach länger und ist aber auch wärme- und feuchtigkeitsabhängig.
Mhm. Studio@br-heimat.de, das ist die Adresse, an die zum Beispiel wo sind wir? Da sind wir. Ich habe hier fast den Überblick verloren. Die Gertrud aus Großburg-Wedel geschrieben hat. Und zwar hört sie gerade unsere Sendung und wird sie bitten, Herr Siegler, mal ein bisschen zu erklären, wozu eigentlich Schafwolldünger gut ist.
Ja, Schafwolldünger ist ja ein organischer Dünger und der wirkt sehr langsam. Meistens sind es Pellets, ja. Und es dauert einfach seine Zeit, bis die dann ihre Nährstoffe freisetzen. Also auch da wäre es wichtig, feucht halten. Und aber stickstoffbetont und ist ja ähnlich zu sehen wie ja vielleicht nicht so hat einen geringeren Stickstoffgehalt wie Hornmehl und Hornspäne, ja, etwa nur den halben davon. Also das heißt, da darf man auch etwas mehr geben.
Mhm. Und ich hatte noch nie so Pellets, aber speichern die dann auch Wasser in der Erde?
Nee, die quellen auf und dann zerbröseln die, also das ist ja eigentlich, das sind ja dann oft Zusätze, die dann gepresst werden. Ne? Und nee, eigentlich meines Wissens speichern sie kein Wasser.
Mhm, aber ist als Stickstoffdünger, wie Stickstoffdünger. Sie gesagt haben, man muss ungefähr doppelt so viel rechnen wie bei den Hornspänen, aber dann kann man das als Stickstoffdünger, die Pellets einsetzen.
Ja, und wie gesagt, als Langzeitdünger sehen. Ne? Das, die brauchen, bis sie sich umsetzen. Also da ist es auch gut, wenn man die rechtzeitig vielleicht schon jetzt mit untermischt, um damit sie dann in 3, 4, 5 Wochen Nährstoffe freisetzen.
Mhm. Jetzt gerade vor Ostern haben ja doch der eine oder andere Kontakt zu Schafzüchtern und kauft vielleicht ein Lammfleisch zu Ostern. Da kann man auch mal nachfragen, ob man eine Wolle haben kann. Was ist da der Unterschied, wenn man die richtige Wolle im Garten einsetzen will als Dünger im Vergleich zu den Pellets?
Naja, die Wolle ist, die muss man sagen, auseinanderziehen, dass man so kleine Stückchen hat. Ne? Weil sonst wäre es ja die Wolle oft, man könnte sie auch als Vlies nutzen. Es gibt ja auch Schafwollfliese, die man als Mulchmaterial nutzt. Ne? Aber das ist meistens etwas dicker und da können natürlich auch die Schnecken drunter.
Drunter, ja, aber drüber gehen sie angeblich nicht so gern, weil da brauchen sehr viel Schleim, dass drüber kämen, habe ich.
Sie haben mir letztes Jahr gesagt, die Schnecken gehen überall, die gehen an die Glasscheiben hoch. Also
das
drum,
ist wahr, ja.
Ja, nee, also
wenn es nass genug ist, gehen sie über alles.
Kein Thema. Ausschließen kann man es nicht, natürlich eher unten drunter, auf jeden Fall.
Also man muss drunter schauen, auf alle Fälle, weil es da feucht ist. Also ich habe auch schon Menschen gesehen, die gemulcht haben, wirklich mit natürlicher Schafwolle. Und da hätte ich immer Bedenken, wenn es dann regnet, aber nicht allzu viel, dass nur die Wolle den Regen aufsaugt und dann an die Luft wieder abgibt.
Ja, das kann schon passieren, ne? Dass die zu viel, wie ein Schwamm, zu viel wegnimmt, ja.
Mhm.
Erst dann, wenn.
Also die wird es nicht an die Erde abgeben, sondern tatsächlich an die Luft. Habe ich das richtig
ja,
vermutet?
Ja, gut, ich meine, der Schwamm, wie ein Schwamm, dann trocknet es dann wieder natürlich auch aus und dann gibt es an die Luft auch ab. Es geht ein Teil, unten wird vielleicht direkt an die Erdoberfläche abgegeben, ja, aber. Vor allem, wenn es dicker ist, dieses Schafwollvlies, dann geht natürlich auch ein Teil an die Luft.
Mhm. Ja. Also wenn man es einarbeiten will, auf alle Fälle klein zupfen, dass man kleine Teile hat und sich darauf einstellen, dass es zeitlang dauert, bis eben die Düngewirkung kommt. Manchmal ist ja gut, dann kriegt man schmutzige Schafwolle, da ist praktisch gleich schneller Dünger mit dabei.
Ja, aber wo Schafwolle auch sehr gut eingesetzt wird, wenn ich im Herbst zum Beispiel Obstbäume oder Hecken pflanze oder sowas, ja. Mir hat mal jemand erzählt, ich kann es jetzt so nicht nachvollziehen, dass die Schafwolle auch die Mäuse etwas abhält. Ne? Der Geruch.
Abhält. Ach, der Geruch.
Abhält, ja. Mhm. Die Wühlmäuse und so weiter, die Schermäuse, ja.
Das stimmt. Ich weiß es nicht. Wäre ein Versuch wert.
Wäre ein Versuch. Also Schaden tut es auf keinen Fall.
Mhm.
Und es ist ja dann auch kein schnell wirkender Dünger, sondern der würde dann auch erst im Frühjahr langsam sich freisetzen. Mhm. Also das
weil wir jetzt vorhin über die Balkonkästen gesprochen haben und dass die ja so leicht austrocknen. Wenn wir jetzt da unten so ein bisschen eine Schicht Schafwolle als Wasserspeicher einlegen würde, könnte das auch sinnvoll sein?
Das ist und kann sinnvoll sein. Man macht ja oft auch mal unten drin, damit vielleicht hat man vielleicht noch eine Drainageschicht aus Blähton oder Split sowas und da legt man ja meistens noch ein Vlies drüber, ne? Und da kann man in dem Fall ein Schafwollvlies nehmen.
Mhm, das nicht durchbröselt und gleichzeitig Wasser speichert.
Mhm.
Also die Gertrud Fütterer, ich habe ihren Nachnamen unterschlagen vorhin, Entschuldigung Gertrud. Ich hoffe, jetzt haben Sie viele Anregungen gekriegt, was Sie mit Schafwolle alles machen können. Und vielleicht haben Sie Lust, dass Sie uns nachher schreiben, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Das finde ich einmal ganz interessant. Und dann haben wir noch eine Frage von der Frau Rottach aus Zulzberg. Und zwar hat die einen Naturrasen, der ist ungedüngt seit 25 Jahren und da wachsen entsprechend viele schöne Blumen drin, Wildblumen. Und sie möchte sie natürlich nicht zerstören und deswegen traut sie sich jetzt gar nicht zu vertikutieren. Nichtsdestotrotz ist jetzt viel Moos gewachsen und jetzt hätte sie gern einen Tipp von Ihnen, was sie gegen das Moos machen kann, wenn sie eben den Wildstauden nicht schaden möchte, Herr Siegler.
Ja, also ich habe einen Tipp fürs nächste Jahr und zwar das Moos im Februar und März schon wegzurechen.
Mhm.
Ja, das ist ja über Winter entstanden, nicht die letzten Wochen, wo es jetzt meistens auch trocken war. Also rechtzeitig, da sind die Kräuter noch eingezogen oder die haben Rosetten, da schadet es denen nicht an. Und dann wieder schonend mit unserem eisernen Rechen, nicht mit motorgetriebenen Geräten arbeiten. Das Ganze jetzt vielleicht auch noch an den Stellen, wo eben die Kräuter nicht so üppig dastehen, kannst du mit dem eisernen Rechen das noch machen. Jetzt ist das Moos ist jetzt auch trocken geworden.
Jetzt geht es gut raus eigentlich, gell?
Abgehoben, genau, es geht gut raus. Und das kann sie schon vorsichtig machen. Und irgendwann mal wird sie vielleicht auch im Laufe des Sommers einmal mähen. Und dann kann sie, wenn dann immer noch viel Moos da ist, das dann rausrechnen. Also drum, nicht umsonst bin ich immer der Fan, das haben sie jetzt wie einen roten Faden über die Jahre von mir erfahren, rechnen. Rausrechnen und nicht mit motorgetriebenen Geräten arbeiten, weil die oft dann zu viel zerstören können. Aber rechtzeitig und was sie vielleicht auch machen kann, natürlich in dem Moment, weil sie nicht düngt, kommen natürlich auch viel Moos und auch entsprechend positiv dann die Kräuter, aber auch negativ Moos. Und an diesen Stellen, wo sie jetzt dann Moos rausrecht oder nächstes Jahr dann wegrecht, sollte sie auch mal wieder vielleicht ein Gras nachsehen oder kannst auch Wildblumen Saatgut oder Wildblumenwiesenmischungen nachsehen, wie sie will. Aber die Stellen sind ja dann meistens kahl und da sollte sie dann etwas nachsehen.
Oder auch gleich was pflanzen, weil gelegentlich geht ja sogar im Gemüsebeet. Bei mir nämlich kürzlich, zu meiner großen Freude, ist eine Margerite aufgegangen und die Pflanze dann gleich mal in diese Lücken rein, die in meinem Rasen immer entstehen, weil da immer viel Moos ist, was man wegnehmen kann. Dann hat man schon eine fertige Pflanze drin.
Ja, oder auch wilde Krokusse oder wilde Tulpen, solche Geschichten. Also die ganzen Blumenzwiebel gibt es ja auch, sieht man draußen auch. Oder
aber die kann man erst im Herbst oder können wir das jetzt auch?
Nein, im Herbst.
Im Herbst
dann. Ja, aber das wären alles so vorbeugende Maßnahmen, dann sind die Stellen nicht kahl und dann hat auch das Moos nicht so die Chance, sich auszubreiten.
Aber ganz so empfindlich wie jetzt der englische Rasen, wo ja gar kein Moos vorkommen darf, wären ja die Wildstauden gar nicht gegen ein bisschen Moos, oder?
Nein, also wie gesagt, also wir sind ja weit weg und ich meine, sie hat es ja auch das Positive dargestellt, es blüht so schön und da will man das nicht zerstören. Das Moos hat natürlich, kann es beeinträchtigen und eben das Moos, wenn es sich ausbreitet, macht natürlich auch die Gräser und einen Teil mancher, nicht alle, aber mancher Stauden kaputt. Aber wir haben ja auch da sehr verdrängungsstarke, wie der Günsel oder und solche Sachen. Ne, die,
oder der Gundermann, der
Gundermann,
seine langen,
genau,
also Schlangen die, der hat auch hübsche blaue Blüten,
ja,
so
absolut.
Ist ja nicht.
Mhm. Oder auch dort, wo bei mir im Garten wachsen ganz viele Veilchen, ist ja auch was Tolles jetzt. Ja.
Oder ich liebe sie.
Primel.
Der Duft von Veilchen, das ist einfach Kindheit pur bei mir.
Ja. Oder auch Primel, die sich aussehen. Also das Schlüsselblumen, die wilden. Ja, also sieht man, also man kann da ganz viel machen. Ne?
Also Frau Rottach, Mut und gern auch und mit Gefühl, wie der Herr Siegler sagt, lieber mit dem Rechen raus und nicht mit der mit dem motorbetriebenen Vertikutiergerät, sondern so wie sie es ja eh schon machen, mit viel Liebe zu den Wildblumen.
Und nächstes Jahr rechtzeitig.
Und nächstes Jahr vielleicht noch früher, genau. Habe die Ehre, da geht es heute wieder ums Garteln. Und unser Experte ist wie immer der Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Und jetzt habe ich kürzlich gelesen, ab 2026 soll es für uns Hobbygärtner keine torfhaltige Erde mehr geben. Was heißt denn jetzt soll genau in diesem Zusammenhang, Herr Siegler?
Also es ist kein Verbot, sondern es ist ein freiwilliger Verzicht. Also das ist hat jeder selber in der Hand, auf Torf zu verzichten, auf torffreie Erde zu verzichten und damit ja letztendlich die Umwelt, Natur, Standorte Torf zu erhalten.
Also torfhaltig ist eigentlich das, was man vermeiden soll. Torf reduziert oder gar torffrei wäre das jeweils Bessere für das Klima, weil man darf nicht vergessen, die Moore binden ja doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen. Macht man sich ja auch gar nicht immer so bewusst. Aber die erste Frage für mich ist, was ist denn eigentlich, welche Funktion erfüllt denn der Torf in der Pflanzerde? Warum hat man den bisher immer rein gemischt?
Das war so das Allheilmittel. Ja. Der hat sehr gute physikalische Funktionen, Speichervermögen, Wasserhaltekraft, Wasser, aber auch Durchlässigkeit. Also der hat viele physikalische Geschichten. Den konnte man rezeptfrei aufdüngen. Den konnte man den Kalkgehalt, also den pH-Wert gut einstellen. Also das war also richtig, mit dem konnte man gut umgehen. Ne? Und war so universell. Ne, für die Aussaat, wo man ja salzarme Substrate braucht, ne, war er sehr gut geeignet. Und dann für die Pflanzerden, die ja Nährstoffe durchgehen, hat man halt entsprechend aufgedüngt und so weiter. Also, und man hatte auch verschiedene Torf, der Schwarztorf, der schon mehr zersetzt ist, das ist der Torf, den man in diesen Erdpresswürfeln hat. Dieser Schwarztorf und dann der Weißtorf und der ist viel grober und der ist viel faseriger und man hat also da Schwarztorf und Weißtorf auch gemischt, um da verschiedene Eigenschaften im Substrat zu generieren.
Jetzt können wir uns das eigentlich nicht mehr leisten, wenn wir weiterhin gut gärtnern wollen, sollen wir eigentlich vermeiden eben. Der Torf gehört ins Moor und nicht ins Gartenbeet und auch auf keinen Fall so gut in die Blumentöpfe, aber jetzt kaufen wir die anderen Erden und machen alles so, wie wir es bisher gewohnt sind, dann funktioniert es immer nicht mehr so richtig. Was muss man dann jetzt anders machen, wenn kein Torf mehr drin ist?
Also wichtig ist, wenn Sie ein Substrat kaufen, das sollte man nicht, weil für 1 Euro kriegen Sie kein torfreies Substrat. Mhm. Das ist einfach, das sind auch viele Komponenten, das ist auch ein Grund, wo man dann, dass man auch dieses Ziel, torfrei zu arbeiten, man hat nicht genügend Rohstoffe, um diesen Torf zu ersetzen. Ja, aha. Also die fallen ja gar nicht an. Ne? Man hat so viel Kompost und Rindenhumus und dann Kokosfaser, Kokospeed, also diese Kokosmark und andere Geschichten. Das haben wir ja gar nicht in ausreichenden Mengen. Das kommt ja noch dazu.
Aha, also, interessanter Aspekt.
Ja, also wir müssen einfach gucken, wenn Sie ein Substrat kaufen, dass es vielleicht etwas hochwertiger ist, und schauen Sie auf der Rückseite der Packung, aus welchen Bestandteilen es besteht. Es ist immer besser, es besteht aus 3, 4 oder gar 5 verschiedenen Bestandteilen, als wenn nur 2, also wenn nur Kompost und Holzfaser drin wäre.
Mhm, ja? Das sind Bestandteile. Also das sind zum Beispiel Kompost, Holzfaser, was gibt es noch für Bestandteile?
Grünschnittkompost oder Kompost aus Garten- und Landschaftsabfällen und sowas. Das ist also das, was in der braunen Tonne letztendlich dann landet im Kompostwerk. Ne?
Mhm. Und Sie haben gesagt, Kokosfaser kann drin sein. Das ist quasi von der Schale, oder?
Ja, von der Schale, und ist natürlich auch umstritten, weil das muss importiert werden.
Ja. Gibt es aber in großen Mengen auf der ganzen Welt.
Ja, es muss ausgewaschen werden. Also das ist also sehr umstritten. Ne? Oder wie gesagt, also je mehr Zuschlagstoffe, warum? Jeder einzelne Zuschlagstoffe hat Vorteile, aber auch Nachteile. Mhm. Und damit die Nachteile insgesamt nivelliert werden, weitgehend ausgeglichen werden, nimmt man umso mehr verschiedene Zuschlagstoffe, Bestandteile.
Ja. Also je mehr, desto besser.
Ja.
Und also erst schon mal beim Einkauf beachten, aber was muss ich dann bei der Pflege anders machen wie bei der gewohnten getorften Gartenerde,
also
Pflanzerde?
Die torffreie Erde besteht viel aus, oder zum Großteil auch aus sehr groben Bestandteilen, vor allem Holzfaser ist zum Beispiel sowas. Ja. Und da trocknet die Oberfläche sehr stark aus. Ja, und dann denkt man, man ist es ja von Dorf gewohnt, dann denkt man, oh, jetzt muss ich gießen.
Mhm.
Und das ist meistens nicht der Fall, sondern man muss hier immer, bevor Sie gießen wollen, stecken Sie den Finger ins Substrat, um zu sehen, ob es unten feucht ist. Weil in diesen torffreien Substraten mit verschiedenen Zuschlagstoffen werden oft feine Teilchen ausgewaschen. Die sacken sich mit jedem Gießvorgang, gelangen die in untere Schichten des Balkonkastens, und dort reichern sie sich an, halten dort die Feuchtigkeit, haben dort natürlich dort auch etwas ungünstige Bedingungen. Das heißt, dort haben wir einen geringeren Sauerstoffgehalt, weil das einfach, jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen, mehr badsicher ist.
Mhm,
ja. Und das für die Wurzel ungünstig.
Faulen die da unten.
Und dann faulen die und dann, also da haben wir insgesamt ein ungutes Milieu darunter und eine ungute Struktur. Und deswegen immer gucken, ist es unten noch feucht, dann brauche ich nicht, und sich nicht täuschen lassen. Und auch, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, wenn ich gute Erfahrung mit einem Substrat im letzten Jahr hatte, dann kaufe ich das wieder.
Mhm.
Wenn ich natürlich nicht so gute Erfahrung hatte, dann sollte ich auch mal ein anderes Substrat wechseln, weil verschiedene Hersteller haben eigene Rezepturen.
Mhm. Und dann weiß man ja auch schon, wie man es machen muss, weil wenn man es jetzt mit einem neuen Substrat wieder so macht, wie man es im letzten Jahr mit einem anderen gemacht hat, kann es ja schon wieder anders sein.
Es kann wieder anders sein. Mhm. Aber
jetzt fällt mir gerade was ein. Ja. Wie stelle ich das fest, dass unten feucht ist? Muss ich da irgendwie erstellen? Deckel reinstecken?
Nee,
oder?
Den Finger.
Okay.
Ja, mein Gott.
Aber dann muss ich jeden Tag einmal den Finger in den
Sie unten kriegen doch ein bohren. Gefühl, wie die Oberfläche, wie trocken die ist oder wie welche Farbe die hat. Mhm. Ja, kriegt man doch mit der Zeit.
Ja, die Farbe verändert sich. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist, dass sich die Farbe nicht so verändert. Man schaut es immer von Weitem an und denkt, ja, ist alles nur dunkel. Und dann ist aber schon relativ trocken, weil der Torf wird sehr schnell sehr hell, wenn er trocken wird.
Die faserhaltigen Substrate werden oben auch sehr schnell bleicher. Ja.
Mhm.
Also nochmal mit dem Finger.
Einfach ein bisschen mit Fingerspitzengefühl.
Ja. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn jetzt die Kästen oder die Gefäße nicht so groß sind, auch mal heben. Das hat man früher auch gemacht. Mhm. Man auch, der, es ist ja so leicht, dann fehlt das Wasser. Mhm. Ja. Das kennen Sie auch, wenn Sie jetzt vielleicht eine Pflanze, eine getopfte Pflanze kaufen, die vielleicht lang nicht gegossen war, da ist die ganz leicht, denn die sollte man sowieso dann erst mal wässern.
Die Gewichtsprobe.
Also, genau, die Gewichtsprobe. Mhm. Also hilft auch. Und, aber natürlich ganz wichtig ist auch bei diesen torffreien oder reduzierten Substraten, an die Stickstoffdüngung zu achten. Also da muss man mehr nachdüngen, rechtzeitig nachdüngen, weil viele Bestandteile aus diesen sind ja organische Bestandteile, die sind noch nicht fertig umgesetzt, mhm. wo die Mikroorganismen diese Bestandteile weiter abbauen und dadurch brauchen die Stickstoff, ja, für den Abbau und der fehlt dann den Pflanzen. Der ist dann nicht frei verfügbar mhm. im Substrat.
Also wenn die Blätter so ein bisschen anfangen, ein bisschen hell zu werden, dann spätestens reagieren und nachdüngen. 10:50 in der Gartensprechstunde und eine Hörerfrage bringen wir noch unter. Die ist nämlich vom Lothar Rechberger vom Chiemsee gekommen und der hat eine Frage, die bestimmt viele Menschen interessieren wird, nämlich welche Pflanzen, also blühende Pflanzen, für Schattenplätze an der Nordseite des Hauses gut geeignet werden.
Also da gibt es drei Klassiker. Die Fuchsie, die Begonie und das Edellieschen oder andere fleißige Lieschen. Ja, das sind die drei Beet- und Balkonpflanzenklassiker. Die gibt's inzwischen alle auch in verschiedenen Formen. Kennen wir ja von Fuchsie, ne? Verschiedene Blüten. Und auch Begonien in verschiedenen Größen, hängende Formen und geschlitzblättrige, dunkelblättrige. Also, da gibt's Vielfalt. Da kann er ganz gut was davon nutzen. Unabhängig davon könnte man auch andere Beet- und Balkonpflanzen mit einbinden, aber zum Beispiel der Geranium würde dann zwar gehen, aber sie würde bei weitem nicht so üppig blühen.
Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob er an Kästen gedacht hat oder ob er was einpflanzen will. Das hat er uns jetzt leider nicht geschrieben. Wenn er das Beet jetzt auf der Nordseite hat, haben Sie da auch einen Tipp?
Naja, Beete, da kann man generell Schatten pflanzen, da könnte man immer grün, das zwar
das
auch
kleine einmal Immergrün,
ja.
Das so schön blau blüht jetzt.
Genau, jetzt absolut, gibt es aber inzwischen auch schon in leicht lila Fliederfarben, es gibt sogar weiße, also solche Geschichten könnte man nutzen. Man könnte auch Hosta nutzen, die Elfenblumen nutzen und Geranium. Geranium ist ja, da gibt es ja welche,
die also Storchschnabel auf Deutsch, nicht genau. Verwechseln mit der Geranie.
Ja, Geranium.
Storchschnabel.
Storchschnabel, genau richtig. Ja, also das wären nur Möglichkeiten, die könnte man auch übrigens auch in einem Balkonkasten mit integrieren.
Mhm. Also das Geranium, die Storchschnabelgewächse gehen für beides, Herr Rechberger. Und die anderen Sachen, wenn es jetzt zu schnell gegangen ist für Sie, Sie können natürlich alle miteinander die ganze Sendung nach 12 wieder als Podcast runterladen und dann können Sie alles nachhören, was der Herr Siegler heute für Tipps gegeben hat. Letzte Frage, Herr Siegler, heute ist ja Gründonnerstag. Haben Sie in Ihrer Kindheit dazu immer ein traditionelles Gericht gegeben, was es am Gründonnerstag gegeben hat?
Naja, Spinat.
Spinat.
Spinat und Eier. Das ist, man hat ja auch dann fleischlos Gründonnerstag schon, nicht nur Karfreitag. Oder nachdem früher, ich komme noch in der Zeit, wo man nicht immer alles schon Tiefkühlware hatte, man hat, also meine Großtanten und auch Großeltern, die hatten Grünkohl überwintert. Mhm. Also vor allem in den Jahren, wo Ostern schon im März war, natürlich, konnte man den nutzen, das war dann auch die letzte Chance. Und man hat auch immer ein paar Stauden, ein paar Stängel übrig gehalten für Gründonnerstag. Und als Spinatersatz.
Ne? Also Spinat oder Grünkohl im Spessart, das traditionelle Gründonnerstagsessen. Auch wenn Sie jetzt heute was anderes auf dem Tisch haben, wünsche ich Ihnen auf alle Fälle erst eine schöne Mittagszeit, Herr Siegler. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Anregungen, die wir wieder gekriegt haben. Und dann wünsche ich Ihnen, wenn es soweit ist, frohe Ostern, schöne Feiertag, gute Erholung, bis zum nächsten Mal.
Ihnen allen auch und gedeihliches Wetter. Wie gesagt, wir hängen ja von der Witterung so ab. Ja, wir sind so abhängig.
Ne, weil damit da wären wir ganz demütig Gatteln, wieder.
Ja,
das ist die richtige Zeit.
Damit genau. Das Gatteln Spaß macht.
Okay, alles Gute für Sie, Herr Siegler. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Freue mich.